Guten Tag, liebe Gemeinde, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche euch, Ihnen, eine wunderbare Tageszeit, je nachdem, wann ihr euch zuschaltet. Danke, Arthur, für die Einleitung. Du hast uns gut auf den Weg gebracht. In den letzten Wochen war ich Sonntag für Sonntag in unterschiedlichen Gemeinden und ich habe unterwegs festgestellt, dass es ein Leben nicht nur nach Corona gibt, sondern sehr wohl auch schon während. Danke für alle Unterstützung und Gebet für die Gemeindegründung in Dortmund. Dort entsteht eine Gemeinde. Seit September gibt es Gottesdienste und am kommenden Sonntag, dem 23. Mai, wird es dort eine Taufe geben. 4 Menschen, die in dieser Zeit zum Glauben gekommen sind, werden dann getauft und in die ganz junge Präsentkirche aufgenommen. Auch in Magdeburg geht es weiter. Unsere Mitarbeiterfamilie Schröder zieht in den nächsten Wochen um. Andere erwägen, mitzumachen, hinzuziehen. Wir haben Interviews, Besuchsfahrten, Gebetsspaziergänge. Wir freuen uns auf das Team, das dort zustande kommt und dass es auch in Magdeburg noch in diesem Jahr weitergeht. Auch außerhalb Deutschlands passiert viel. In der letzten Zeit war ich auf einer Missionskonferenz in der Schweiz. Und ja, wie Arthur in seiner Ankündigung für den nächsten Abend, den er veranstaltet, auch dargestellt hat, war auch hier das Thema, das mich so ein bisschen eingeholt hat, wie es mit unserem Glaubenszeugnis ist. Und in dem radikalen Individualismus, den wir hier so leben, haben wir manchmal nicht den Mut, unsere Überzeugungen irgendjemandem anzubieten. Überstülpen sollten wir das schon gar nicht. Aber die Frage ist, ob ich eine Weltanschauung habe, die anderen Weltanschauungen überlegen ist, oder ob ich bezeugen kann, dass Jesus in meinem Leben viel bedeutet. Und wenn ich angewiesen bin auf Jesus, dann bin ich doch nicht von der Überzeugung getragen, Jesus steht den deutschen Männern besonders nahe und irgendwelchen von mir aus afghanischen Frauen ist er fremd oder den zu uns gekommenen Geflüchteten aus Syrien oder unseren säkularisierten Mitmenschen. Wenn der Heilige Geist eine Kraft ist, wenn er Wegweisung gibt, dann ist doch Mission ein Teilen, ein Einladen und natürlich auch zuallererst ein Erleben. Mein Schwager ist gerade diesen ganzen Monat in Afghanistan, ich nenne hier die Namen nicht, die Orte nicht. Dort haben sie jahrzehntelange Arbeit eine orthopädische Klinik aufgebaut, viele Menschen ausgebildet, unzähligen Menschen geholfen. Und hier eine kleine Illustration, wie unsere Welt doch kompliziert ist. Natürlich feiern wir es, wenn fremde Armeen aus einem besetzten Land abziehen. Und natürlich freuen wir uns, dass auch die Angehörige unserer Bundeswehr bald alle hoffentlich vollzählig und unversehrt zu Hause sind. Aber was ist mit dem Land Afghanistan? Wem wird das Land überlassen? Wie wird es dort weitergehen? Auch mit unseren Glaubensgeschwistern, aber nicht nur. Vor 10 Tagen ist da wieder eine Mädchenschule angegriffen worden und 60 Menschen sind umgekommen, fast alles Mädchen. Ja, eine Ausbildung für Mädchen ist in der Zukunft Afghanistans eigentlich nicht mehr vorgesehen. Und so fragen wir uns, wie geht das weiter mit Afghanistan? Und werden viele dort wieder auch flüchten müssen, um überleben zu können oder ein Leben zu gestalten? Werden wir einige davon aufnehmen? Unsere Themen, die großen Fragen dieser Welt sind nicht gelöst. Aus der Türkei haben wir es gerade erst wieder erlebt, dass eine unserer Mitarbeiterfamilien des Landes verwiesen wurde und das auf eine recht hinterlistige Art und Weise. Die Frau eines türkischen Pastors hatte keine türkische Staatsbürgerschaft. Sie hat es auch über 20 Jahre nicht geschafft, eine Staatsbürgerschaft in der Türkei zu bekommen und ist jetzt des Landes verwiesen worden. Und natürlich musste ihr Mann und ihre Tochter auch gleich mit die Türkei verlassen. Und das ist auch noch 5 anderen Ehepaaren passiert in den letzten 2 Monaten. Auf der anderen Seite haben meine Frau Hedi und ich gestern einen halben Tag mit einer Familie verbracht, die in den nächsten Wochen in die Türkei ausreisen wird. Leute, mit unserem Hintergrund können wir beten, dass das Evangelium läuft, dass die Völker der Türkei erreicht werden, dass die christenfeindliche Agenda sich nicht durchsetzt. Ich hoffe und ich spreche ja auch zu vielen Menschen, die in diesen letzten Wochen viel für die muslimische Welt gebetet haben. Die ganze muslimische Welt war in ihrem Fastenmonat auch darauf geeicht, irgendetwas von Allah, von Gott zu hören, eine Offenbarung zu bekommen. Und wir sind alle eingeladen, auch weiter zu beten, dass Gott dieser Milliarde von Menschen in so vielen Völkern auch begegnet und sich offenbart. Ich schwenke um zu unserem Thema. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich gehe mal 10 Jahre zurück. Da war ich auf einer Konferenz. Der Veranstalter war die Fresno Pacific University in Kalifornien. Es ging um internationale theologische Ausbildung. Ich habe einen Vortrag gehalten. Ein Freund von mir, Alfred Neufeld aus Paraguay, hat auch einen Vortrag gehalten. Moderiert wurden wir von der Dekanin der Universität, Frau Dr. Williams. Und in der Mittagspause nach den Vorträgen sagte ich zu Alfred: Du, ich habe vorhin mit der Frau Williams geredet. Ihr hat dein Vortrag so gut gefallen. Die sagte mir, dem guten Mann sollten wir eine Ehrendoktorwürde Ehrendoktorwürde bedenken. Und der Alfred schaute mich scharf an und sagte: Johann, hast du eine plattdeutsche Sonntagsschule besucht? Und ich sagte: Nein. Er sagte: Hättest du eine plattdeutsche Sonntagsschule besucht, könntest du nicht so lügen. Und ich hatte tatsächlich auch keine plattdeutsche Sonntagsschule besucht, aber ich bin schon zu einer und habe auch bis heute kein Platt gelernt. Bewundere alle, die diese wunderbare Sprache beherrschen. Aber ich ging schon in eine Sonntagsschule und hatte eine sehr strenge Sonntagsschullehrerin. Für einen Sonntag hatten wir die Bücher des Alten Testaments in ihrer Reihenfolge auswendig zu lernen. Als ich dann dran war, die Namen der Bücher aufzuzählen, habe ich behauptet, dass ich die natürlich alle ausgelernt habe, aber eben vergessen. Und dann kam eine brave Cousine von mir dran und sie hat das dann wunderbar aufgesagt. Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Haggai, Zacharia, Malachi. Solche komischen Namen hatte ich noch nie gehört und da habe ich laut gelacht. Ich konnte es nicht fassen, dass in der Bibel von Habakuk die Rede ist oder Obadja und solche Dinge. Und dann habe ich mich natürlich entlarvt, dass ich diese Namen noch nie gehört oder gelesen habe und wurde der Sonntagsschule verwiesen und musste nach Hause gehen. Was ich gelernt habe in der Sonntagsschule war, dass Gott uns sieht, dass er ganz genau hinschaut. Kein Lied oder keine Lektion macht das so deutlich wie das Kinderlied "Pass auf, kleines Auge". Jetzt weiß ich nicht, ob jemand oder kleiner Mond kennt jemand das Lied, schon mal gehört, ja? Und in jeder Strophe geht es darum: Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleine Hand, was du tust, pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst, pass auf, kleiner Mund, was du sagst, pass auf, kleines Ich, werd nicht groß, Und dann der große erhobene Zeigefinger, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Kind, was du sagst, kleines Ich, was sie, oder kleiner Fuß, wo du gehst. Also ein Lied mit einer ganz klaren Warnung. Wir können uns nicht verstecken, wir können uns nicht verbergen. Gott sieht uns immer. Und da ist natürlich etwas Wahres dran. Aber die Lektion dahinter für mich war doch, da gibt es also diesen Gott irgendwo hinter den Wolken, der in ganzer Strenge und in seiner Allmacht auf mich herabschaut und der alle auf der seine ganze Aufmerksamkeit darauf verwendet, zu sehen, ob ich fehlerfrei unterwegs bin. Der Interesse hat daran, der hat nichts mehr Interesse daran, als zu sehen, ob ich mich schuldig mache. Und ganz oft ist es so, dass wenn wir etwas Neues lernen wollen, dann müssen wir etwas anderes erstmal verlernen, entlernen. Auf Englisch sagt man unlearn. Ich scrolle noch einmal etwas weiter zurück. Es könnte jetzt 16, 17 Jahre her sein. Da war ich zu einer Konsultation in der Türkei. Viele gute Organisationen waren vertreten. Es ging darum, was in Zentralasien passiert, aber auch in Ländern wie Iran, Afghanistan, Türkei, Bibelübersetzung, Rechte von Christen, Entwicklungsprojekte, Gemeindegründung, das ganze Alphabet durch, von Afghanistan eben bis Usbekistan und dann kreuz und quer. Und mein nächster Auftrag von meiner damaligen Mission Licht im Osten war, die Stätten der Sendschreiben zu dokumentieren. Die waren damals noch nicht so touristisch erschlossen wie heute. Und da musste ich eben an die Stätten der Sendschreiben aus der Offenbarung hin. Und da ich freikirchlich aufgewachsen bin, hatte ich etwas überhaupt nicht auf dem Radar. Als ich in der Gegend von Ephesus loslegte, da gibt es einen Küstenort, der heißt Kuschadasse. In der Nähe gibt es einen Ort, der heißt Selçuk. Und dazwischen ist eine Pilgerstätte. Und wenn man auf der Karte da reinzoomt, dann steht Haus der Jungfrau Maria. Und da bin ich mal hin, stand ein großes Schild am Parkplatz. Es könnte sein, wahrscheinlich ist das so, so besagt das die Tradition, dass in diesem Haus Maria ihren Lebensabend verbrachte mit Johannes, der sie zu sich nahm. Johannes war natürlich in der Gegend, da gibt es Kirchen, Kathedralen, die später gebaut wurden. Die Insel Patmos ist nicht weit. Und dann von der Neugierde getrieben bin ich da in die Kapelle rein. Gehörte ja nicht zu den Stätten der Sendschreiben aus der Offenbarung. Trotzdem wollte ich das sehen. Und da ich eine große Kamera dabei hatte für diese Dienstreise, wollte ich gleich loslegen und habe versucht, vom Altar ein Bild zu machen. Und dann ist jemand aus dem Schatten der Kirche, dieser Kapelle herausgetreten und begrüßte mich. Und diese Person sah aus wie eine Person aus einem Film. Er war ein Mönch in einem entsprechenden Gewand, umgürtet, ein Franziskaner, gebürtig aus Indien. Und er hat mich freundlich angesprochen und gesagt, bitte keine Bilder schießen am Altar. Ich habe erst später begriffen, worum es ihm ging. Und dann führte er mich ein bisschen weiter zurück und dann sagte er, von hier kannst du gerne Bilder schießen. Die waren mir jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Und dann sind wir vor die Tür getreten und dann fragte er mich, wo ich unterwegs bin und was mich hierher bringt. Und ich erzählte ihm, obwohl wir angehalten waren, da nicht viel drüber zu reden, mit wem ich jetzt gerade die Woche verbrachte, welche Anliegen wir auf dem Herzen tragen. Er fragte auch nach unserem eigenen Missionsdienst und ich erzählte ihm, was Gott im Kaukasus macht und dass dort auch eine Gemeinde entstanden ist. in der alle Mitglieder früher Muslime waren, aber jetzt Jesus kennen und Jesus nachfolgen. Und die Menschen dort nannten sich dann nicht Christen, die haben sie nicht zum Christentum konvertiert, haben nicht das Christentum angenommen, sondern sind Jesus nachgefolgt. Und dann nannten sie sich Masichtschele, Menschen des Messias. Und dann fragte ich ihn, und wie ist es bei dir in deinem Dienst? Und er erzählte, ja, in Indien, wo er einen Dienst hatte. Er sagt, alle, mit denen ich arbeitete, waren ja schon von Geburt Christen und katholisch. Da ließ sich die Frucht nicht so klar erkennen. Aber ich merkte, dass es ihm ein großes Herzensanliegen war, dass Menschen, die in einen Glauben hineinwachsen, dass die trotzdem eine persönliche Erkenntnis von Jesus haben. Er sagte, es ist nicht so klar, ob und wann Menschen Jesus nachfolgen in seinem Kontext. Er sagte aber, wir können für den Dienst voneinander beten. Und ich sagte, lass uns das sofort tun. Und dann sind wir wieder zurück in die Kapelle und stellten uns vor diesen Altar und dann beteten wir nebeneinander. Ich war bewegt, wir tauschten Adressen aus und als ich ihm auf Wiedersehen sagte, sagte er, bete bitte für Olga. Olga hat einen italienischen Ehemann und ihr geht es nicht gut. Und das habe ich mitgenommen und wie ihr merkt, ich weiß das auch viele, viele Jahre später. Und als ich wegging, dachte ich, welch ein Glück hatte Olga, wahrscheinlich eine Touristin, vielleicht aber auch jemand, der diese Pilgerstätte angesteuert hat. Welch ein Glück hatte sie, dass sie auf diesen Beterhee gestoßen ist, der nicht nur selber für sie betet, sondern auch noch Menschen sucht, die auch für sie beten könnten. Jetzt seid auch ihr eingeladen, für Olga zu beten und ihren italienischen Mann. Und dann auch natürlich aufmerken, wenn Gott Menschen mit euch zusammenführt. Ich habe jetzt vor der Predigt nochmal den Vater Tarsi Matthias gegoogelt und dann finde ich ein Zitat von ihm selber und ich lese es zuerst in Englisch. Lord, within the simplicity, yeah. Lord, within the simplicity of my heart, I have given you everything with joy. Herr, in der Einfachheit meines Lebens habe ich dir alles anvertraut mit großer Freude. Natürlich ist das bewegend, wenn jemand jetzt sagt, nicht sagt, irgendwelche dogmatischen Dinge hier vor Augen führt und die Überlegenheit seines Lebensweges, sondern sagt, ja, ich habe nichts für mich behalten, nichts bereut, ich habe dir alles gegeben mit Freuden. Und das ist natürlich ein Zeugnis, das kann jeder mal von sich sagen, aber dann habe ich gelesen, was andere in einem Online-Nachruf auf sein Leben da schreiben. Und da schreibt eine Frau, sie waren so großzügig, freundlich, einfühlsam und intelligent, ich hatte noch nie einen so heiligen Mann getroffen. Aber ich bin immer noch in der Türkei, mitten aus den ganzen afghanischen, usbekischen, kasachischen, kirgisischen, kaukasischen Themen. Und dann fragte ich mich schon, wie ist Maria hierher gekommen? Und ich erwartete hier nichts von unserer Kirchengeschichte. Jetzt muss ich das hier zurechtlegen. Ich habe mir die biblischen Texte vorab rausgeschrieben. Und jetzt schauen wir auf Jesus. Jesus ist am Kreuz. Und wir merken, er ringt mit dem Tod. Er ringt auch mit der Verlassenheit durch Menschen. Später beklagt er auch die Verlassenheit von seinem himmlischen Vater. Unvorstellbare Augenblicke seines Lebens. Außerhalb der Stadt. Ja. In Augenblicken, die Aussagen sahen wie die größte Niederlage. Und selbst in diesen Augenblicken sieht er nicht nur das, was vor Augen ist, was andere auch sehen, sondern er schaut tiefer. Und er sieht Maria, er sieht Johannes, Wir lesen einen Bericht dieses Johannes darüber in Johannes 19. Evangelium Johannes 19. Um Jesus herum ist Geschäftigkeit, seine Kleider werden verteilt, weil sein Obergewand aus einem Stück ist, werfen die Soldaten ein Los. Und während das hier so passiert, während Leute, die vorübergehen, spotten und Jesus verhöhnen und sagen, anderen hast geholfen, selber hängst hier hilflos, hilf dir doch selber, solche Dinge. Lesen wir in Vers 25, bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, außerdem Maria und ihre Schwester die Frau des Kleopas und Maria aus Magdala. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er sehr lieb hatte, sagte er zu ihr, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Wir haben andere Details aus anderen Evangelien. Auch die Mutter von Johannes ist hier, die bleibt unerwähnt. Aber was Jesus hier sieht, ist, was mit Maria gerade passiert. In Lukas 2 lesen wir, als Simeon Maria segnete, sagte er zu ihr, ganz am Anfang, Lukas 2, Vers 34, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Innern vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Jetzt ist Maria soweit. Sie sieht, wie sich alles um Jesus aufteilt und sie sieht auch dieses Leid und das Schwert geht durch ihr Herz. Und das sieht Jesus. Er sieht auch Johannes, der sich wahrscheinlich viele Fragen stellt. Es ehrt den Johannes, dass er hier als einziger Jünger bei Jesus ist. Und ihm vertraut Jesus dann seine Mutter an. Er hat seine Mutter nichts mehr zu geben. Ihm ist alles genommen. Sie ist Witwe. Sie wird allein weitermachen müssen. Von Jesu Brüdern lesen wir hier auch nichts. Wir sagen uns, ja und was ist mit Johannes? Hat er ein Zuhause? Wo nimmt er Maria auf? Ja, von Johannes lesen wir im Kapitel 18 bei Johannes, dass er bei dem hohen Priester ein- und ausgeht. Er kennt den Palast in- und auswendig. Das bedeutet, er ist in einer persönlichen Beziehung, Bekanntschaft, mit der einflussreichsten Person seines Volkes. Natürlich haben die Priester mal gesagt, das sind alles einfache Fischer hier, die Jünger. Aber ganz einfach waren sie nicht. Und bei Johannes sehen wir das hier auch. Er nimmt dann Maria zu sich. Und bei Jesus merken wir auch an anderen Stellen, dass er nicht nur eben erkennt, dass hier etwas passiert, sondern er sieht die wesentliche Lage des anderen. Die wesentliche Lage auch von dir, von mir. Wo sehen wir das noch? Bei wem sehen wir das noch? Ich lese in Markus 9, Vers 36. Da ruft Jesus ein kleines Kind, stellt es in die Mitte zwischen seine Jünger und sagt, wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, der mich gesandt hat. Er sagte zu den Jüngern, ihr seid in der Gefahr, euch so auf mich zu fixieren und damit auch auf euch, was mit euch ist und was mit euch wird. Und dann zeigt er auf ein Kind, das er sehr wohl wahrnimmt und macht das Kind zum Vorbild. Und ruft uns auch auf, dass wir so werden wie das Kind. Lukas 7, Vers 44. Jesus ist zu Besuch bei Simon. Dann sagt er zu Simon, schau dir diese Frau an. Ich kam in dein Haus, ja, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Jesus sieht diese Frau, die ihn so braucht wie niemand. Die braucht so viel Vergebung. Dann sagt Jesus später, wer wird mich mehr lieben? Wer mich braucht, wer Vergebung braucht? Oder jemand, der ein Überflieger ist? Natürlich doch ein bedürftiger Mensch. Ich habe vor kurzem ein Fotobuch mit meinem Enkel Phil geguckt und da ist auch die Kathedrale von Mailand dabei. Und ich sagte, Phil, was ist hier auf diesem Bild zu sehen? Ja, es ist eine Riesenkirche, die ist leer. Ich sage, schau noch mal hin, die ist nicht leer. Und dann sieht man dort eine alte Frau in der riesigen Kathedrale, die ist bis ganz nach vorne gegangen, so nahe zum Altar, wie es nur irgendwie ging, und kniet dort und betet. Ja, sie kannte keinen Ort, der sie näher bringt zu dem lebendigen Gott, als in dieser der größten Kathedrale, die verfügbar war und am nächsten vor dem Altar. Das war ihre Vorstellung. Aber man sah in dem ganzen Bild, sie braucht Jesus. Sie braucht die Nähe Gottes, Hilfe Gottes. Vielleicht war sie da auch, um irgendjemand aus ihrer Familie zu beten. Aber Gott hat sie, wenn ich und wenn Phil die Frau dort sehen, garantiert hat Gott sie dort auch gesehen, wie sie bedürftig vor ihn kommt. Ich habe noch ein Beispiel, damit auch ein Mann vorkommt. Der Mann heißt Nathanael. Wir lesen von ihm in Johannes 1 von Vers 47. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Wunderbar, wäre doch wunderbar, wenn er so sagen würde hier, Lukas, ganz und gar wahrhaftiger Mensch, oder von irgendjemand von uns hier, Johann. Nathanael staunte, woher kennst du mich? Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Er sagt Nathanael, Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus sagt, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Jesus sah den Nathanael, als er noch nicht einmal auf Jesus zuging. Da war er irgendwo unter dem Baum. Ich finde das oft entsetzlich, wenn wir Menschen nicht wahrnehmen oder wenn wir sie nur so wahrnehmen in der Rolle, die sie gerade für uns spielen. Das ist ein Polizist, das ist eine Verkäuferin, das ist meine Lehrerin, das ist der Zugführer, das ist die Beamtin oder die Friseurin und nicht erkennen, dass da ein Mensch ist, der außerhalb seiner Rolle die ganze Vielfalt des Lebens kennt. Vielleicht habe ich diese Geschichte in unserer Gemeinde auch schon erwähnt, aber mein Freund und Pastor unserer Gemeinde im Kaukasus, Alim, ist mal abends nach einem Besuch von einem Hauskreis allein unterwegs gewesen und eigentlich hatten wir uns vorgenommen, in so einer Situation in den Bergen, wo alles Mögliche los ist, sollten mal keine Mitfahrer mitnehmen, aber da stand ein junger Mann und Alim hat ihn trotzdem mitgenommen. Und als sie dann unterwegs waren, stellt sich heraus, der junge Mann ist, ich glaube, der war 23, erzählte er ein bisschen von seinem Leben, wie es so ist, und Alim von seinem Leben. Dann sagte er, Alim, bist du ein Mullah? Und Alim sagte, ja, aber ein Christlicher. Dann sprachen die weiter und dann sagte der junge Mann, wenn ich dich jetzt höre, glaube ich, du sollst dir einen Film anschauen. Den habe ich von irgendwo gekriegt und wenn es mir schlecht geht, schaue ich ihn mir an. Ich habe früh meinen Vater verloren, dann auch meine Mutter und lebe ganz allein, bin sehr einsam. Und wenn ich Trost brauche, dann schaue ich mir den Film an und dann sehe ich Jesus, wie er Menschen wahrnimmt und wie er mit jedem redet. wie er Menschen sieht und wie er mit den Menschen redet. Aber dieser Ausdruck, du bist ein Gott, der mich sieht, das ist ja zu einem Namen Gottes geworden. Und schon recht früh in der biblischen Offenbarung, in 1. Mose 16. Und das haben wir also nicht durch irgendeinen alttestamentlichen Propheten bekommen. Und auch nicht durch einen neutestamentlichen Apostel. Woher ist diese Offenbarung über Gott? Diese Offenbarung haben wir von einer Sklavin. Manche Übersetzungen sagen Magd. Sie war leibeigen. Sie kam aus Ägypten. Sie war angestellt, arbeitete im Haus von Gottes Leuten, Abraham und Sarah. Hagar hatte null Selbstbestimmung. Als Abraham und Sarah feststellten, sie können keine Kinder haben, dann sagten sie, na gut, da ist ja die Hagar. Abraham, bedien dich, dann haben wir Nachkommen. Nichts hatte sie Selbstbestimmung, nicht einmal über ihren eigenen Körper. Und dann wird Hagar schwanger und dann geht das los in dem Haushalt. Eigentlich war ihr nur zugedacht, dass sie jetzt diese Rolle als Mutter des Kindes der Verheißung, dass die da nicht aufmuckt, nicht wahrgenommen wird. Nur eine Leihmutterschaft war für sie vorgesehen. Sobald wie das Kind da ist, ist es das Kind von Abraham und Sarah und das Kind der Verheißung. Aber es kam Neid auf, Missgunst. Am Ende war der Druck auf sie so stark, dass sie flüchten musste. Und sie floh in die Wüste. Und die Wüste hatte nichts für sie. Ihr Leben war bedroht. Sie war schwanger, allein, mittellos und hoffnungslos. Und natürlich war sie bitter über den Gott, den Abraham und Sarah bekennen. Das können wir uns gar nicht anders ausmalen. Wir wissen nicht so viel von Hagar. Sie wird nur viermal erwähnt. Im ersten Buch Mose eben an drei Stellen und dann noch im Galaterbrief 4, im vierten Kapitel. Und dann hat sie eine Erscheinung. Ein Engel stellt sich zu ihr und sagt, ich lese alles aus 1. Mose 16. Der Engel sagt, geh zurück in das Haus, das du verlassen hast. Stell dich zu deiner Aufgabe. Bleib eine Sklavin. Ordne dich unter. Aber ich werde bei dir sein. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael oder Ishmael. Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Die Verheißung für den Sohn und seine Nachkommen sind schwer. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Klar ist, nie wieder wird Hagar und ihre Nachkommen so wehrlos, so ausgeliefert sein, so hoffnungslos. Aber das ist ja Gott, der hier zu Hagar und ihren Nachkommen spricht. Es ist derselbe Gott, der später zu Isaak und seinen Nachkommen spricht. Und darum habe ich euch heute schon eingangs eingeladen, für alle Nachkommen Ishmaels zu beten, genauso wie für alle Nachkommen Isaaks und Jakobs. Und wir haben ja jeden Tag in den Nachrichten den Konflikt, der blutig ist bis heute. Lasst uns für alle beten, für den Frieden Jerusalems und die Völker, die dort wohnen. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu Hagar, das konnte sie alles noch nicht wissen. Sie sagt, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Das ist jetzt der Grund ihrer Hoffnung. Das Ende der zwischenmenschlichen Probleme. Weil sie höher schaut als die Probleme, die sie hat. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Seit Hagar, spätestens seit Hagar, wissen wir das. Bekennen wir das. Ich möchte noch auf eine Person zu sprechen kommen. Einer der Jünger Jesu. Ich hatte ja diesen Text von Jesus am Kreuz aus Johannes 19 gelesen. Jetzt sind wir bei Johannes im 20. Kapitel angekommen. Entschuldigt mich für einen Augenblick. Thomas, also ich lese Johannes 20, Vers 24. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war zuerst nicht mit den anderen Jüngern zusammen. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Alle Jünger zweifelten. Aber unter ihnen sticht Thomas nochmal etwas hervor. In die Geschichte ist er eingegangen als der Ungläubige, der Zweifler schlechthin. Aber wir beobachten bei ihm, in welche Richtung seine Gedanken gehen. Er sagt nicht, ich will ihn sehen. Er sagt nicht, ich will ihn hören. Was er sagt ist, ich will seine Wunden sehen. Ich will sie spüren. Und Jesus verachtet diesen Zweifler nicht. Er geht direkt auf ihn zu, er sieht ihn, geht auf ihn zu und sagt ihm, ja, lege deine Hände in meine Wunden. Was Thomas umtrieb, war nicht, ob Jesus auferstanden ist, sondern ob er noch seine Menschlichkeit hat, ob er die Wunden behalten hat. Und es ist auch in unserem Leben so, wir vertrauen unsere Wunden auch niemand an, der den Eindruck erweckt, noch nie von irgendetwas, noch nie einen Schmerz erfahren zu haben. Er suchte jetzt nicht eine Bestätigung der Auferstehung Jesu, sondern einen Beweis für sein Leiden. Und dann sehen wir bei Jesus, dass er beides hat. Er ist göttlich auferstanden. Und gleichzeitig sehen wir, dass er Wunden hat. Und von diesen Wunden haben wir schon bei Jesaja gelesen, dass in diesen Wunden wir unsere Heilung erfahren. Und jetzt ist der Sohn Gottes für immer gezeichnet durch diese Wunden vom Kreuz. Er kennt auch dich, er sieht dich, er sieht deine Wunden. Du kannst ihm deine auch gerne ihm anvertrauen. Und ich erlebe einen Gott, jetzt in einem reiferen Alter, nicht mehr in der Sonntagsschule und kenne mich und weiß um meine Sünden und Fehler und umso mehr freue ich mich über einen Gott, der mich sieht, der mich trägt und der mich liebt. Und damit bin ich auch fähig und bereit, zugerüstet, eine neue Woche zu starten und in allen Unwägbarkeiten unserer Zeit immer wieder aufzublicken, sein Angesicht suchen, seinen Blick und dann in diesem Blick den zu erkennen, der mich in meiner ganzen Geschichte wahrnimmt, aber auch annimmt. Mit Vergebung, der mich verbindet und uns alle unterm Kreuz und auch unsere Wunden. Wir beten. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich uns heute offenbarst, ganz neu wie damals der Hagar, dass du ein Gott bist, der nicht gekommen ist, um uns zu richten, sondern um uns zu retten. Und zusammen bekennen wir dir heute, dass wir dich jeden Tag brauchen. Danke für die Kraft deiner Auferstehung, die jetzt auch in unser Leben hineinwirkt. Gerade wenn wir den Frühling beobachten, wie du alles neu machst. Du kannst auch in jedem Leben alles neu machen durch dein wunderbares, allmächtiges Schöpferwort. Wenn du etwas sagst, dann wird es. Und das bitten wir für uns, unsere Familien, unsere Gemeinde, unser Land, unsere Welt. Und Herr, wir danken, dass das in deinem Leben nicht einfach eine Episode gewesen ist, wo du unter uns warst, sondern dass du Mitleid hast, Mitgefühl, dass du ein Fürsprecher bist für uns. Und so stehen wir hier vor dir, bei deinem Kreuz und danken, dass du unser Leben ordnest, dass du unser Leben, dass wir einander finden, dass wir verbunden werden, auch in unseren eigenen Verwundungen. Und so befehlen wir dir alle an, die Kinder, die Frauen, die Männer, die in der Gesellschaft bekannt sind, die ganz unbekannt sind. Und wir danken, dass wir alle bei dir willkommen sind. Amen.